NDR Info. Themen des Tages.
Heute ist Freitag, der 6. März. Wieder ein Tag, an dem Waffen, Raketen und Drohnen unsere Welt in Atem halten. Es ist, wie auch in den vergangenen Tagen schon, im Nahen Osten gibt es Angriffe und Gegenangriffe. Das israelische und das US-Militär haben wieder einige Ziele im Iran unter Beschuss genommen. Auch der Libanon verzeichnet neue Angriffe. Und der Iran wiederum antwortet mit Drohnen und Raketen. Sie zuletzt offenbar ja auch in Richtung Israel, Irak, Kuwait, Bahrain oder auch Saudi-Arabien abgeschossen worden sind. Klar, die Kriegslage im Nahen Osten beherrscht natürlich auch heute unsere NDR-Info-Themen des Tages. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Ich wünsche trotz allem einen schönen Freitagabend. Nach einer knappen Woche Krieg sieht es, Stand heute, nicht danach aus, als könnte das Ganze schnell beendet werden. Ganz im Gegenteil. Unsere Iran-Korrespondentin Lissi Kaufmann berichtet aus Istanbul.
Das iranische Regime lässt keinen Zweifel daran, dass es an seine Kampffähigkeit glaubt. Im Interview mit dem US-Sender NBC versucht Außenminister Abbas Araghchi, die Wehrfähigkeit seines Landes zu demonstrieren.
Well, we were ready for this war, even more.
Wir waren bereit für diesen Krieg. Die Qualität unserer Raketen hat sich verbessert. Wir haben aus dem letzten Krieg gelernt. Und wir sind bereit für jedes Szenario, selbst für Bodentruppen. Und dann sagt der Außenminister noch einen Satz, der wie eine Aufforderung klingt. Wir warten auf sie. Zu jedem Krieg gehört auch die Kriegsrhetorik. Jede Seite will die eigene Stärke demonstrieren und die Schwäche des Gegners. All das muss kritisch hinterfragt werden. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Behauptungen nicht. Auch nicht die Aussagen von Brett Cooper, Oberbefehlshaber des US-Zentralkommandos CENTCOM. Er sagt, die Raketenangriffe der Iraner seien um 90% zurückgegangen.
So we're not just hitting what they have.
Wir treffen nicht nur, was sie haben, wir zerstören auch ihre Fähigkeit, sich neu zu bewaffnen. Wir sind am Übergang in eine neue Phase dieser Operation und zerstören systematisch Irans Fähigkeit, in Zukunft Raketen zu produzieren. Und auch US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der sich selbst als Kriegsminister bezeichnet, strotzt vor Selbstbewusstsein. Unsere Fähigkeiten sind überwältigend und werden immer größer, wie auch die unseres Partners Israel. Unsere Munitionsvorräte sind voll, unser Wille ist eisern. Volle Munitionsvorräte, eiserner Wille, es ist Kriegspropaganda. Hegseth versucht damit wohl auch, die in US-Medien geäußerte Befürchtung zu zerstreuen, den Vereinigten Staaten könnten bestimmte Waffensysteme ausgehen. Keine Seite scheint derzeit Interesse an einem baldigen Ende der Kämpfe oder einer Waffenruhe zu haben. Irans Außenminister Araghchi sagt im Interview mit NBC, er sehe keinen Grund, warum man jetzt mit den USA verhandeln sollte.
We are not asking for a ceasefire.
Zuletzt schien es vielmehr, der Iran versuche, den Krieg in andere Teile des Nahen Ostens auszudehnen. Eine Rakete wurde in Richtung Türkei, Drohnen auf Aserbaidschan abgefeuert. Aus Aserbaidschan heißt es, die Drohnen seien nahe einer Schule und auf einem Flughafen eingeschlagen. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev spricht von einem feigen Terrorakt, fordert vom Iran eine Entschuldigung und Aufklärung und kündigt an, unsere Streitkräfte, das Verteidigungsministerium, der staatliche Grenzdienst und alle Spezialeinheiten wurden in höchste Kampfbereitschaft versetzt. Auch die NATO erhöht ihre Abwehrbereitschaft nach dem iranischen Raketenbeschuss auf die Türkei und auf eine NATO-Basis auf Zypern. Der Krieg im Nahen Osten droht immer mehr zu einem Flächenbrand zu werden.
Ja, und über diesen Flächenbrand, also über die aktuelle Kriegslage, vor allem zwischen Israel und dem Iran, werden wir gleich nochmal sprechen, hier in den NDR-Info-Themen des Tages. Ja, was wir da erleben in dieser Woche, das ist eine echte Zäsur, vor allem für die vielbeschworene regelbasierte Weltordnung. Da sind sich mittlerweile eigentlich alle Völkerrechtsexperten einig. Der UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk, der hat heute eine klare Botschaft zur Einhaltung des Völkerrechts gefordert, auch von der deutschen Bundesregierung.
Wenn wir weiteren Terror und Verwüstung für Zivilisten verhindern wollen, sagte UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk in Genf, dann müssten sich kühle Köpfe durchsetzen und im Irankrieg die Einhaltung des internationalen Rechts von allen Beteiligten verlangen. Auch von der deutschen Bundesregierung erhoffe er sich da klare Worte, so Türk.
Völkerrecht in den Mittelpunkt stellen und das Völkerrecht von allen einzufordern, ohne Ausnahme. Ich würde mir schon hoffen, dass wir genau diese Botschaft auch ganz klar von Seiten der deutschen Regierung hören.
Angesichts des Ausmaßes der Krise rufe er Staats- und Regierungschefs in der ganzen Welt dazu auf, sich für die Verteidigung der internationalen Rechtsordnung einzusetzen, so der UN-Hochkommissar.
Und das bedeutet sowohl die Einhaltung des internationalen humanitären Rechts, die Einhaltung der Menschenrechte, aber auch die Einhaltung und den Respekt für die Charta der Vereinten Nationen. Und meine Botschaft an alle ist, die irgendeinen Einfluss haben auf die kriegsführenden Parteien, ist genau das Völkerrecht in den Mittelpunkt zu stellen und die Einhaltung des Völkerrechts zu verlangen.
Er wolle noch in diesem Monat nach Washington reisen, kündigte Volker Türk an. Sein Ziel? Deeskalation.
Für uns ist klar, es geht um eine Art und Weise, wie man deeskalieren kann, wie man schauen kann, dass man eben zurückfindet zum Völkerrecht, vor allem zur Einhaltung des internationalen humanitären Rechts und auch hinzuweisen, was die Konsequenzen sind, wenn man es nicht tut.
Katrin Hondel berichtete aus Genf. Und genau über diese Konsequenzen, von denen da eben die Rede war, wollen wir jetzt nochmal ausführlich sprechen. Solveig Richter ist Professorin für internationale Beziehungen und transnationale Politik an der Universität in Leipzig. Und sie konnte ich kurz vor der Sendung fragen, ob sie das denn auch so sieht, wie zum Beispiel Volker Türk, wie eben gehört. Also da wird das Völkerrecht gebrochen und wir hier in Deutschland, ja, eiern verbal mehr oder weniger hilflos herum. Stimmt das?
Also Völkerrechtsexperten sowohl in Deutschland als auch international sind sich einig, dass es sich hier um einen völkerrechtswidrigen Angriff der USA handelt. Es ist das Handeln der USA und Israels gemeinsam mit Israel ja das eine. Die Reaktion darauf, auf diesen Völkerrechtsbruch, sind natürlich nochmal eine andere Geschichte. Und hier beginnt in meinen Augen auch die Verantwortung von Deutschland und Europa. Wir sehen, dass es innerhalb Europas sehr große Unterschiede in den Reaktionen gab. Also wir sehen, dass es etwa auch eine klare Verurteilung von Spanien gab. Auch Großbritannien war am Anfang etwas sehr zögerlich, seine Unterstützung für den Angriff zu leisten, also Militärbasen bereitzustellen. Und Deutschland hat sich, wie schon im Angriff beispielsweise der USA in Venezuela Anfang des Jahres, relativ lavierend geäußert, hat auf ein Völkerrechtsdilemma hingewiesen. Und das halte ich für hochproblematisch.
Aber es gibt ja aber auch im Völkerrecht den Fall der sogenannten Responsibility to Protect, heißt das so schön, also etwa frei übersetzt, der Verantwortung der Staaten zum Schutz der Zivilbevölkerung. Also wenn man nun an die Menschen im Iran denkt, Frau Richter, die demonstrieren und erschossen werden, zählt das denn gar nicht?
Das zählt im Hinblick auf die völkerrechtliche Beurteilung dieses Angriffs insofern nicht, als es ja erstens relativ klar war, dass das nicht der Begründungshorizont ist, den die USA genutzt haben. Der Begründungshorizont, die Legitimation für den Angriff, war ja in vielerlei Hinsicht eher sozusagen eine Zerstörung der Nuklearanlagen und zum Bau der möglichen Atomwaffe, ein Präventivschlag. Und ja, es ging natürlich auch um eine Beseitigung des Regimes. Allerdings kann auch eine solche Maßnahme zur Durchführung, eine Responsibility to Protect, ja nicht als Selbstermächtigung erfolgen. Ne? Also wo würden wir denn in dieser Welt landen? Also wir haben ja internationale Institutionen, beispielsweise die Vereinten Nationen, und auch diese Responsibility to Protect ist kein unumstrittenes sozusagen Völkerrechtsnorm, und die Anwendung dessen nur in sehr, sehr engen Grenzen im Rahmen einer humanitären Intervention. Und dass es sich hier um eine humanitäre Intervention zum Schutz der Zivilbevölkerung handelt, da sind wir uns alle einig, dass es das nicht ist.
Also wenn Russland zum Beispiel die Ukraine überfällt, klar, dann sprechen wir von einem Angriffskrieg, ohne viel darum herumzureden. Wieso, nur um das nochmal zu verstehen, fällt uns das eigentlich im Fall des Iran so schwer?
Ja, das dürfen Sie nicht mich fragen. Denn ich glaube, dass es hier eine Verurteilung ebenso bedurft hätte.
Also es sind quasi Doppelstandards, die wir da anwenden, oder?
Seitens der deutschen Bundesregierung ja. Und es haben auch eine Reihe von Wissenschaftlerinnen und Völkerrechtlerinnen darauf verwiesen, dass es sozusagen eine sehr problematische Interpretation auch des Völkerrechts ist und dass es eben weiterreichende Konsequenzen hat. Herr Merz hat in seinem Statement ja sozusagen auch etwas salopp gesagt, ja, wenn es das Völkerrecht nie weiterhilft, dann müssen wir woanders ein anderes Instrument suchen. Das halte ich für hochschwierig in seiner Einschätzung und hochproblematisch. Die jetzige Völkerrechtsordnung und auch die Charta der Vereinten Nationen, auf denen das ja beruht, und die, wie soll ich sagen, regelbasierte Ordnung, zu der wir uns ja verpflichtet hatten, ist ja gerade aus Gründen der Verhinderung von regelloser militärischer Gewalt entstanden nach den beiden Weltkriegen. Und das jetzt so leichtfertig hinzugeben und zu sagen, okay, gut, wir haben jetzt hier gute Gründe möglicherweise, die dazu berechtigen, den Iran zu kritisieren, den Iran zu sanktionieren, beziehungsweise das auch das iranische Regime. Allerdings in diesem Ausmaß Völkerrecht als eine Grundlage unserer regelbasierten Ordnung und unserer sozusagen ja, Regeln, die wir uns im internationalen System gesetzt haben und zu denen wir auch uns verpflichtet haben als Deutschland, diese einzuhalten, einfach mal salopp daherzuschenken, halte ich für hochproblematisch, zumal es sich ja in eine Kontinuität fügt. Ne? Also wir hatten das ja seit der Bundesregierung, seit der Amtsübernahme von der Bundesregierung im März gesehen. Erst kam die Einladung an Netanyahu, die von vielen Völkerrechtlern als problematisch erachtet wurde, die Beurteilung des Vorgehens gegenüber Maduro und nun das Vorgehen gegenüber dem Iran.
Mit Maduro, nur um das mal noch klarzustellen, da meinen Sie Venezuela. Ich wollte gerade sagen, das Einsetzen der blanken militärischen Gewalt, also das haben wir klar in der Ukraine erlebt, aber ja auch schon in kleineren Maßstäben von Seiten der USA in Venezuela zum Beispiel. Also wo kann das noch enden, wenn sich offenbar niemand mehr an irgendwas hält?
Naja, niemand mehr an irgendwas hält, das ist ja jetzt gerade sozusagen so ein bisschen die Frage. Und wir sehen eine Ruptur, also eine Zäsur auch dessen, so würde ich es beschreiben, schlicht und ergreifend, weil es eben weniger Erwartungsverlässlichkeit gibt. Ne? Also Erwartungsverlässlichkeit, wer hält sich noch an diese Regeln und inwiefern werden auch internationale Institutionen, wie eben gerade die Vereinten Nationen, noch als Schlüsselinstitutionen zur Erhaltung von Weltordnung und Weltfrieden und den Sicherheitsfragen angesehen. Die USA, das will ich betonen, ist nicht das erste Mal sozusagen ohne die Vereinten Nationen militärisch unterwegs in der Welt. Also wir haben ja Präzedenzfälle gesehen, auch mit dem Irak beispielsweise, wo sich die Bundesregierung damals sehr wohl zurückgehalten hat und gesagt, sie beteiligen sich eben nicht an diesem Angriffsschlag damals gegenüber dem Irak aus eben unter anderem Gründen der völkerrechtlichen Legitimation.
Und jetzt ist ja auch noch das Problem, Frau Richter, dass der Iran mehr oder weniger um sich schlägt. Ich weiß, Sie sind keine explizite Nahost-Expertin, aber wie schätzen Sie das denn ein, wenn jetzt von Saudi-Arabien bis Turkmenistan niemand mehr eigentlich sicher sein kann, ob da nicht doch über einem eine Drohne oder Rakete explodiert?
Sagen wir es mal so, es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hatten wir mit dem Iran natürlich schon noch ein Regime, was jetzt nie die völkerrechtlichen Angriffskriege legitimieren soll, aber wir hatten ein diktatorisches Regime. Und wir hatten ein Regime, was natürlich auch bewaffnete Akteure in der Region massiv unterstützt hat. Also was wir jetzt haben, ist natürlich eine Ruptur, die mit enormer Unsicherheit einhergeht. Und wir müssen uns vor Augen führen, die Region ist bis unter die Zähne bewaffnet. Sodass ich jetzt die militärische Auseinandersetzung, die militärische Konstellation kurzfristig nicht positiv erachte, also dass wir sozusagen es relativ zügig wieder mit einer Stabilisierung oder einer Befriedung der Region bekommen.
Tja, das Problem mit den fehlenden völkerrechtlichen Standards, das war die Politikwissenschaftlerin und Staatsrechtsexpertin Solveig Richter von der Uni in Leipzig. Ja, wie schwierig und wie unberechenbar die Lage im Nahen Osten ist in diesen Tagen, nur ein Beispiel. Das hat heute auch ein Linienflug der Lufthansa erlebt. Da ging es planmäßig von München nach Riad. Dann aber musste der Pilot Richtung Kairo abdrehen. Der Luftraum in Saudi-Arabien war für kurze Zeit geschlossen. In den Golfstaaten, da sitzen ja immer noch tausende Reisende fest. Und heute immerhin ist eine Maschine der Fluggesellschaft Emirates in Hamburg angekommen. Unter anderem mit Passagieren eines Kreuzfahrtschiffes, die den Beginn des Krieges hautnah miterlebt hatten. Bundesaußenminister Wadephul kündigt weitere Evakuierungsflüge an. Einzelheiten von Ruth Kirchner.
Zwei von der Bundesregierung gecharterte Flugzeuge haben bereits Reisende aus dem Oman nach Deutschland gebracht. Eine weitere Maschine soll nach Angaben von Außenminister Wadephul heute Abend vom Oman aus Richtung Frankfurt starten. Für morgen ist geplant, ein Flugzeug in die saudi-arabische Hauptstadt Riad zu schicken, um Reisende zurückzuholen. Die Bundesregierung bietet vor allem Kranken, Schwangeren und Familien mit kleinen Kindern Plätze in den Sonderflügen an. Die Reisenden müssen sich mit 500 Euro an den Kosten beteiligen. Auch kommerzielle Airlines fliegen vermehrt gestrandete Touristen aus der Golfregion aus. Daher gäbe es keine Notwendigkeit, auch Bundeswehrmaschinen einzusetzen, sagte Wadephul bei einem Treffen mit seinem niederländischen Amtskollegen in Berlin. Wegen des Iran-Kriegs ist die Sicherheitslage in der gesamten Golfregion angespannt und der Flugverkehr eingeschränkt. Ein Linienflug der Lufthansa von München nach Riad musste heute abgebrochen werden. Ein Lufthansa-Sprecher sagte, der Flughafen von Riad sei zeitweise geschlossen worden. Deshalb wurde die Maschine kurzfristig nach Kairo umgeleitet. Mittlerweile ist der Flughafen wieder geöffnet. Ein planmäßiger Lufthansa-Flug von Riad nach München soll voraussichtlich heute Abend stattfinden.
Wer die militärische Macht des Iran zerstören will, das klang ja auch vorhin schon in dem Gespräch schon an, der muss natürlich auch die Houthis im Jemen, die Hamas in Gaza oder eben auch die Hisbollah im Libanon mitdenken. All diese Terrororganisationen wären ja ohne die jahrelange und massive Unterstützung Teherans gar nicht denkbar. Für Israel bedeutet das ein Kampf an gleich mehreren Fronten. Und darüber will ich jetzt sprechen mit Jörg Poppendiek in unserem ARD-Studio in Tel Aviv. Bei Ihnen zu Hause, Herr Poppendiek, wie oft heulten da zuletzt wieder die Luftschutzsirenen?
Also ich bin grundsätzlich erstmal sehr müde. Es wird besser. Das war jetzt die erste Nacht mit sowas wie Schlaf. Gestern gegen 23 Uhr gab es Alarm und dann erst wieder heute Vormittag, zumindest hier im Großraum Tel Aviv. Das heißt, es kommen mittlerweile nicht mehr nur weniger Raketen an. Auch die Frequenz ist nicht mehr so hoch wie noch am Anfang des Kriegs, also am Wochenende. Deshalb gilt ja hier in Israel seit gestern auch nur noch Warnstufe Orange. Das heißt, die Menschen dürfen wieder zur Arbeit gehen, solange das ist eine Auflage, ein Schutzraum oder ein Bunker in relativer Nähe ist. Schulen beispielsweise, Kindertagesstätten oder auch Universitäten sind aber noch geschlossen.
Nun nimmt die israelische Armee wiederum ja nicht nur Ziele im Iran ins Visier, sondern eben auch im Libanon. Was können Sie uns da über die letzten Angriffsziele erzählen?
Das ist im Grunde die zweite Front Israels. Die Kämpfe da zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon, die halten in unverminderter Härte an. Die Luftwaffe hat am frühen Morgen und in der Nacht die südlichen Vororte von Beirut aus der Luft beschossen. Das ist ein extrem dicht besiedeltes Gebiet. Das gilt als ein Rückzugsort der Hisbollah. Zuvor wurden die Menschen, die dort leben, zur Flucht aufgerufen. Hunderttausende versuchen da jetzt wegzukommen. Hilfsorganisationen berichten, dass es da im Grunde eine Panik gibt im Land, sowohl in der Nähe eben von Beirut, aber auch im Süden. Und die Armee sagt, sie hat da in der Nacht eben Kommandozentralen der Hisbollah und Waffenlager bombardiert. Und ich habe es ja eben schon erwähnt, eine weitere Front innerhalb des Libanon ist der Süden. Da versucht die israelische Armee gerade eine Art Pufferzone zu richten. Sie will so verhindern, dass die Hisbollah-Miliz, das passiert nämlich von dort in Richtung nördliches Israel schießt.
Wie stark schätzen die Experten die Hisbollah denn noch ein im Moment? Also wer im Norden von Israel wohnt, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, kann der sich halbwegs sicher sein, unbeschadet durch diesen Frühling zu kommen?
Also was wir hören aus Militärkreisen in Israel, das ist, dass man da überrascht ist. Also man hat wohl die Hisbollah nicht mehr so stark eingeschätzt. Israel hatte ja gut ein Jahr lang Krieg gegen die Terrororganisation geführt und hat ihr hart zugesetzt. Aber offenbar ist sie eben immer noch in der Lage, das sieht man ja auch, Israel anzugreifen. Das ist ja eben auch einer der Gründe, warum die Armee jetzt versucht, diese Pufferzone da zu errichten im Süden des Libanon, um eben die eigenen Landsleute im Norden zu schützen. Die leben da sehr gefährlich. Das hat auch was mit der Vorwarnzeit zu tun. Wir beispielsweise in Tel Aviv, wenn da eine Rakete aus dem Libanon kommt, wir haben 90 Sekunden ungefähr. Die Menschen im Norden Israels, da geht es nur um ja teilweise Sekunden Vorwarnzeit.
Schauen wir nochmal auf den Iran selber. Wenn man nun nach einer knappen Woche Iran-Krieg, Herr Poppendiek, eines gelernt hat, dann ist es ja sicher die Tatsache, dass es nun nicht ausreicht, den obersten religiösen Führer des Iran zu töten. Nach einem Khamenei kommt schon der nächste. Der Iran scheint ja durchaus mal handlungsfähig zu sein. Wie sieht man das in Israel in diesen Tagen? Oder fragen wir mal anders, wie umfassend müsste dieser Krieg noch weitergeführt werden?
Also Israel macht ja viel Tempo, auch weil dieser Krieg für das Land sehr teuer ist. Man hat nicht unendlich Abwehrraketen und diese Abwehrraketen sind teuer. Ich glaube, dass die politische Führung in Israel sehr realistisch drauf schaut. Auch auf die Kriegsdauer, auch weil man, und was die Ziele anbelangt, auch weil man weiß, dass so ein Regime, das ja jahrzehntelang an der Macht war und einfach bis in unterste Ebenen gut durchorganisiert ist, dass das nicht eben so sich ja zerstören lässt. Es geht letztlich den Israelis, das hat Premierminister Netanyahu und das machen auch andere Regierungsmitglieder immer wieder deutlich, dass es denen darum geht, dass das Raketenprogramm und das Atomprogramm zerstört wird und die, die die Befehle geben. Das ist eben auch eine Lehre aus dem vergangenen Krieg im Juni vergangenen Jahres, der 12-Tage-Krieg. Da haben die Israelis ja sehr deutlich zu spüren bekommen, tatsächlich, wie gefährlich dieses Raketenprogramm ist. Und es geht jetzt eben tatsächlich darum, den Irak so weit zurückzuwerfen, dass von ihm ja im Grunde auf Jahre keine Gefahr ausgeht.
Eindrücke und Hintergründe live mit Jörg Poppendiek in unserem ARD-Studio in Tel Aviv. Vielen Dank. Sie hören die NDR-Info-Themen des Tages. Und da schauen wir jetzt nochmal in den Deutschen Bundestag, denn der hat heute den Weg freigemacht, ja, für so etwas wie die Reform einer Reform. Es geht dabei um die Zukunft der deutschen Krankenhäuser, um die Qualitätssteigerung und die Spezialisierung unserer Kliniken. So wie es der frühere Gesundheitsminister Lauterbach wollte, wird es nun nicht kommen. Dietrich Karl-Meurer hat die Einzelheiten.
Es ist eine bekannte Diagnose. Die Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen in der abschließenden Debatte über die Krankenhausreform stellt, das System sei zu teuer und zu ineffizient. Die CDU-Politikerin sagt, die Krankenhausstrukturen passten nicht mehr zu Personal, Bedarf und Finanzierung.
Viele Krankenhäuser arbeiten mit Defiziten und nicht wenige belasten die kommunalen Haushalte stark. Das kann auf Dauer nicht funktionieren.
Mit dem Krankenhausreform-Anpassungsgesetz verändert die Bundesregierung die große Klinikreform, die 2024 beschlossen wurde und auf den damaligen SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach zurückgeht. Ziel dieser Reform war es, die Krankenhauslandschaft neu zu ordnen. Komplexe Eingriffe sollten stärker in spezialisierten Kliniken gebündelt werden. Gleichzeitig sollte eine neue Finanzierung den Druck mindern, möglichst viele Behandlungen abrechnen zu müssen. Bei der Umsetzung gab es jedoch Kritik aus Ländern und von Krankenhäusern. Darauf verweist Wagen in der Debatte.
Zu viele Regelungen der Krankenhausreform waren für die Häuser und Planungsbehörden vor Ort nicht praxistauglich.
Das Anpassungsgesetz soll deshalb vor allem die Umsetzung erleichtern. Die Bundesländer bekommen mehr Spielraum bei der Planung der Krankenhauslandschaft. Übergangsfristen werden verlängert und Kliniken können bestimmte Leistungen vorübergehend auch dann anbieten, wenn sie einzelne Qualitätsvorgaben noch nicht vollständig erfüllen. So soll die Versorgung während des Umbaus gesichert werden. An den grundsätzlichen Zielen der Reform halte die Bundesregierung jedoch fest, betont die Bundesgesundheitsministerin.
Wir sorgen nun dafür, dass der Weg zu einer modernen und bedarfsgerechten Krankenhausversorgung auch beschritten werden kann. Und gleichzeitig, und das ist bei einer Reform dieser Tragweite auch ein wesentlicher Punkt und uns wichtig, müssen die Menschen auch in Zukunft auf eine flächendeckende Grund- und Notfallversorgung sich verlassen können, ganz gleich, ob sie auf dem Land oder in der Stadt wohnen.
Soweit also die Debatte im Bundestag heute. Und hier ist NDR Info, der Verkehrsservice. Achtung, ein Falschfahrer auf der A28 Leer-Oldenburg. Zwischen Oldenburg-Wechleu und dem Dreieck Oldenburg-West kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie da äußerst rechts und bitte überholen Sie nicht. Auf der A28 Leer-Oldenburg zwischen Oldenburg-Wechleu und dem Dreieck Oldenburg-West ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht also in beiden Richtungen. Der Mann heißt Abulfazi Khatibi Mianei. Er ist Skilangläufer, kommt aus dem Iran und er war eigentlich vorgesehen als einziger Starter für den Iran bei den Paralympischen Winterspielen in Norditalien. Mianei wird heute Abend allerdings fehlen bei der großen Eröffnungsfeier. Er ist schlicht und einfach, es ist ihm nicht gelungen, einen sicheren Weg für ihn nach Europa zu finden. Bei der Feier heute Abend werden aber auch noch andere fehlen. Die Stimmung ist also ein bisschen gedämpft. Und doch, es geht bald los mit der Eröffnung. Verena Schelter, wie ist der aktuelle Stand?
Also hier laufen die letzten Vorbereitungen für die große Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele. Die Carabinieri haben die Gegend um die Arena von Verona schon weiträumig abgesperrt. Es soll wohl eine moderne Show heute Abend werden mit vielen jungen Künstlerinnen und Künstlern aus Italien. Was die Zahl der teilnehmenden Athletinnen und Athleten angeht, dürfte die Feier allerdings nicht ganz so groß ausfallen. Viele Nationen schicken aus logistischen Gründen keine Sportlerinnen und Sportler, da die Austragungsorte zu weit weg von Verona sind. Und auch, weil sich einige Nationen dem Boykottaufruf der ukrainischen Delegation angeschlossen haben, nachdem das Internationale Paralympische Komitee erlaubt hat, dass russische und weißrussische Athletinnen und Athleten erstmals seit 4 Jahren wieder unter ihrer jeweiligen Landesflagge antreten dürfen.
Und das waren die NDR-Info-Themen des Tages. Am Mikrofon Tim Krohn. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.